So, hallo, da sind wir wieder und wir haben schon den nächsten Gast in der Leitung. Und zwar ist es diesmal Philipp Meinert. Philipp Meinert hat ein Buch geschrieben und das geht über die Punks. Das Buch heißt Homo Punk History. Bei Punk denkt man an die Toten Hosen, die Ärzte oder auch an all die unangepassten grünhaarigen Menschen in Berlin-Mitte. Klischee natürlich. Aber was hat es wirklich damit auf sich und gab es auch Homopunks? Philipp Meinert hat sich damit beschäftigt und ein Buch verfasst. Philipp, haben Punk und Homo denn je etwas miteinander zu tun gehabt?
Oh ja, sogar eine ganze Menge. Zumindest am Anfang in dieser Entstehungsgeschichte aus dem, was man heute Punk nennt. Das kam eigentlich aus einer sehr, sehr queeren Szene sogar. Also besonders in New York, da war eine sehr große Subkultur von Künstlern und Musikern, die später für den Punk sehr wichtig waren. Nennenswert werden dann zum Beispiel Lou Reed, der erste bisexuelle Rockstar, aus dem Umfeld von Andy Warhol, dem schwulen Pop-Art-Künstler und einigen anderen noch. Und die haben dann maßgeblich den Punk später beeinflusst. Oder auch andere heterosexuelle Früh-Punk-Vordenker, nenne ich sie mal, wie die New York Dolls zum Beispiel, die eigentlich heterosexuell waren, aber bekanntermaßen oft in Frauenklamotten mit Schminke und topierten Haaren aufgetreten sind. Also dieses Vorfeld war schon sehr queer, kann man sagen.
Joachim?
Hallo, hier ist der Joachim, wir moderieren zu zweit und ich grüße dich auch. Das ist ja, wenn man nun heute so die Punks bei uns in Frankfurt ist es die Zeil sieht, ist das denn eigentlich bekannt? Also ist das in der Punk-Szene bekannt oder muss man da schon recherchieren und eintauchen, um zu diesen, im Grunde zu diesen Schnittmengen zu kommen oder zu dieser Historie?
Na, das ist unterschiedlich. Also Punk ist natürlich in den letzten Jahren ziemlich gut dokumentiert worden, auch über verschiedene Bücher. Aber so dieser Aspekt, der wird jetzt gerade so ein bisschen erforscht. Das ist nicht nur mein Buch, das sind auch verschiedene Sachen. Zum Beispiel gibt es eine Dokumentation, die nennt sich Queercore, How to Punk a Revolution. Das wird jetzt so nach und nach so ein bisschen aufgearbeitet. Ich denke, dass es sich so jetzt mehr ins Bewusstsein, auch ins kollektive Bewusstsein der Szene entwickelt.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Homosexuellen durchaus mit Initiatoren dieser Szene gewesen, oder habe ich das jetzt ganz falsch verstanden?
Nee, das stimmt schon, aber das war schon in der ersten Hälfte der 70er. Mhm. Und das ist wahrscheinlich im kollektiven Punk-Gedächtnis vielleicht schon wieder ein bisschen vergessen und wird jetzt so wiederentdeckt.
Und ebbte auch irgendwann ab, habe ich mich schlau gemacht, also dass Homosexuelle und Punk hier gemeinsame Sache machten, um dann irgendwann aber mit der ein oder anderen schwulen Punk-Ikone auch wieder aufzutauchen. Kläre uns auf.
Ja, das stimmt natürlich. Als es so ein bisschen diesen Durchbruch hatte, sagen wir mal, auch so die Mehrheitsgesellschaft Punk entdeckte und nicht mehr unbedingt nur diese der queeren Szene, sehr offenen Kunstszene mit Punk verbunden war, dann hat sich das auch sehr, sehr schnell geändert. Was es dann zum Beispiel Mitte der 80er gab, das war so eine eigene Bewegung, Queercore, das nannte sich dann damals noch nicht so, und das waren zwei Leute aus Toronto, Bruce LaBruce, den man glaube ich auch so kennt noch
genau.
So in der Szene, und G.B. Jones, das war eine Künstlerin, die sich sowohl mit der Punk als auch mit der queeren Szene sehr, sehr unzufrieden waren und sich dann eine eigene Szene sozusagen geschaffen haben. Also diese, das, was dann später Queercore genannt wurde, was erst aus diesem Fernsehen von dem JDs entstanden ist.
Was ist denn, weil du jetzt sagst, mit der queeren Szene unzufrieden? Das ist ja nun ein Zustand, den man auch heute beobachten kann. Das ist auch in der queeren Szene ja durchaus, die ist ja durchaus auch sehr heterogen. Und es gibt, ich will mal sagen, solche, die eher so ins gutbürgerliche Lager gehen, da ist ja so ein Trend. Gibt es denn da heute tatsächlich auch noch oder wieder eine Punk-Szene, die sagt, also ich sag's jetzt mal ein bisschen flapsig, ihr geht uns alle ein bisschen auf die Nerven mit eurem gutbürgerlichen Quatsch, wir machen mal unsere eigene Soße. Also kann man das heute noch oder auch wieder oder verstärkt beobachten?
Also ich würde sagen, insgesamt unabhängig von dem diesem Queer-Aspekt gibt es diese DIY, so die Do-it-yourself-Szene durchaus noch. Sie ist aber nicht mehr so präsent. Es ist nicht mehr so wichtig, unbedingt als Punk sich optisch so zu erkennen zu geben. Also dieser Iro und die Nietenlederjacke hat auch so ein bisschen ausgedient. aber
schade eigentlich.
Ja, es ist, dafür gibt es dann teilweise doch auch in den Modeläden zu kaufen, aber halt nicht mehr unbedingt für Punk.
Ja gut, aber da musst du zu Vivienne Westwood gehen, wenn du solche Sachen haben willst, ne?
Ja, die hat ja da sehr früh mit angefangen, aber es ist, ich habe auch teilweise schon Nietenlederjacken und so in einzelnen Läden gesehen, wo ich so, oder irgendwelche Parker, die so bemalt waren, wo ich so dachte, das habe ich so mit 16 selber gemacht und das kostet jetzt hier ein paar hundert Euro, interessant. Ja, aber ich denke mal, das gibt's auf jeden Fall alles noch. Es gibt auch zum Beispiel eine relativ, gerade hier in Berlin zum Beispiel, gibt es eine relativ große queere Punk-Szene, die sich sehr aus dieser queerfeministischen Szene aufspeist, viel sehr weiblich besetzt ist, was auch nicht überall so der Fall ist. Das gibt's durchaus, aber es ist so ein bisschen in diesem ganzen Gewusel auch ein bisschen untergegangen. Da muss man vielleicht ein bisschen mehr suchen.
Spannenderweise dachte ich im Übrigen auch an diese Gruppen, die also queerfeministische Szene, die beinhaltet ja nicht nur Frauen, sondern durchaus auch Männer, die sich mit dieser Idee identifizieren und eben schon auch so ein bisschen gegen das Gutbürgerliche angehen, will mal sagen. Beziehungsweise, was, wenn ich das so beobachte, die queere Szene einfach ein bisschen oder sehr viel politischer angehen und da ja durchaus für Rambazamba sorgen. Wie würdest du denn, wie erkenne ich denn einen queeren, sagen wir mal einen schwulen Punk? Also wie äußert sich denn diese Szene heute, wenn es eben nicht mehr der Iro ist oder die Nietenjacke?
Oh, das ist eine allgemeine Frage. Also ich kenne schwule Punks, die sehen aus wie in Anführungsstrichen ganz normale Punks und dann kenne ich welche, die sind die fühlen sich der Punk-Szene zugehörig, sind schwul, aber das kann man jetzt nicht unbedingt optisch, wenn man jetzt die einzelnen Codes nicht kennt, wenn man jetzt nicht so genau weiß, was das für Aufnäher sind oder was auf dem T-Shirt steht, nicht unbedingt dem zuordnen. Dann gibt es natürlich auch noch immer noch eine Fetischszene, die das als Outfit, glaube ich, ganz gerne hat. Und ja, ich glaube, da hat jeder so ein bisschen seinen eigenen Punk-Zugang. Also wie man den schwulen Punk jetzt kennt, das kann ich hier leider nicht beantworten, falls du das, was du da auf der Suche bist gerade.
Nein, ich persönlich jetzt nicht. Aber es war wirklich eine Interessensfrage. Also es ist eher, ich sag mal, eine Frage der Gesinnung und vielleicht auch des Kontextes, in dem ein Mensch sich befindet, der dann auch definiert oder wo ich dann sagen könnte, na, das wäre dann eher Richtung Punk als Richtung Mainstream. Sozusagen.
Ich komme jetzt mal mit einer Frage aus einer anderen Ecke. Was hat dich denn bewogen,
dieses Buch zu schreiben?
Ja, genau.
Ich habe vor einigen Jahren mal mit einem Bekannten von mir einen Sammelband rausgebracht, der nennt sich Punk in Deutschland, soziale und kulturwissenschaftliche Perspektiven. Das hatte so mit Queerness noch nicht so viel zu tun. Das war eher so ein bisschen allgemeiner. Und da habe ich mich zum ersten Mal so ein bisschen in diese ganze Thematik überhaupt eingelesen und habe dann so gemerkt, okay, da gibt's ja diese ganz interessanten Aspekte, die man durchaus mal auch behandeln könnte. Und ein interessantes Erlebnis war eigentlich so, dass ich, dass zum Beispiel die Ramones, eine sehr bekannte Punkband, ein queeres Stück haben, zumindest in Ansätzen, unter 53rd and 3rd Street. Und da geht es dann darum, dass jemand, das war die Straßenecke damals in Manhattan, wo die Leute anschaffen gegangen sind und sich dort männliche Kunden gesucht haben. Und interessanterweise geht das auf eine Biografie des Bassisten zurück, der das auch tatsächlich gemacht hat. Da habe ich gedacht, okay, das ist mal so ein anderer Aspekt von dem, was man mit Queercore kennt. Ich wüsste gerne mal so in so einer größeren Breite mit, wie sich diese ganzen LGBTIQ-Themen in der Szene insgesamt, also nicht nur in dieser eh schon als queer bekannten Szene, so widerspiegeln. Und dann habe ich nach einem Buch gesucht, wo das so drinsteht. Das habe ich nicht gefunden, dann habe ich selbst geschrieben.
Wunderbar. Ja, liebe Zuhörer, da haben wir jetzt wieder was Neues gelernt. Punk kann ein Fetisch sein, muss es aber nicht. Es gibt immer noch den sogenannten Queercore. Wir haben am Telefon gesprochen mit Philipp Meinert, der hat ein Buch geschrieben, Homo Punk History, wo, ganz kurz, wo kam es raus, bei welchem Verlag?
Jetzt frisch beim Ventilverlag rausgekommen.
Beim Ventilverlag. Also das heißt, es ist schon in den Buchläden.
Genau.
Also nicht nur für Weihnachten. Ich meine, Weihnachten ist schneller da, als man denkt. Aber ein kleiner Buchtipp, Homo Punk History. Philipp, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen
Schönen
Dank.
Abend.
Ich danke auch. Tschüss.
Tschüss.
Radio Sub. Schwul, unabhängig, bunt.